Ja, guten Morgen. Wir haben es heute mit einem ganz spannenden Thema zu tun, ein Thema, was man unmöglich innerhalb von wenigen Minuten abhandeln kann. Das Thema, eine Frage, was ist Glaube? Bedeutet gläubig sein die starke Vermutung, dass es da draußen irgendwo etwas Höheres gibt, obwohl man es nicht so recht benennen kann? Ich bin sehr gläubig, sagte der eine in dem Video, dass es da irgendetwas gibt. Was bedeutet es also, an Gott zu glauben? Ist es die Auffassung, dass es einen Gott oder ein höheres Wesen geben könnte? Ist es das Überzeugtsein von der Existenz eines solchen höheren Wesens? Ist es etwas, was ich mit mir selber ausmachen muss, was sehr subjektiv ist? Oder ist es vielleicht doch ein psychologischer Trick, eine Suggestion, die mich bei der alltäglichen Lebensbewältigung unterstützt? Glaube. Jesus sagt seinen Jüngern oft so Sätze wie, glaube nur. Ein kurzer Satz, wenn es mehrere Jünger sind. Glaubt nur. Manchmal verpackt er das dann auch als Frage und dann heißt es, wo ist euer Glaube? Und dann gibt es Momente, da betitelt er die Apostel, wenn ihr sagt, ihr Kleingläubige. Ist es euch schon mal so gegangen, dass ihr euch gefragt habt, was in aller Welt will denn Jesus überhaupt von denen? Sollen sie jetzt etwas machen? Haben sie falsch geglaubt? Haben sie nicht intensiv genug über etwas nachgedacht? Ihre Gedanken nicht genug fokussiert? Das Problem nicht stark genug mit positiver Energie meditiert? Haben sie vielleicht das falsche Gebet gesprochen? Wo liegt denn jetzt eigentlich der Mangel? Manche Christen sagen heute auch noch Sachen wie, wenn du mehr Glauben hättest, würde es dir besser gehen. Glauben, 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 glauben. Oh. Puh, anstrengend. Wie geht das? Glauben. Was ist das? Gibt es hier vielleicht außer mir noch irgendjemand, der sich schon mal so gefühlt hat, diese Frage nicht beantworten konnte? Für mich war das Langzeit wirklich ein Begriff, mit dem ich nichts anfangen konnte, gerade weil er so nichtssagend war. Und ich vermute tatsächlich, dass viele Menschen meinen, dass Glaube etwas mit Anstrengung zu tun hat, mit richtig und falsch, mit Verboten. Das war ja auch das Statement in den Videos. Für die meisten Menschen bedeutet Glaube Anstrengung, Dogmatik, Verbote. Für mich beginnt die Schwierigkeit allerdings schon früher, und zwar einfach bei der Definition. Denn es kann irgendwie alles und nichts bedeuten. Wir sagen doch so oft, ich glaube schon. Wie, ich glaube schon? Naja, damit meine ich, ich vermute etwas. Ich halte etwas für wahrscheinlich, für sinnvoll. Ich halte etwas für möglich. Ich glaube, es zerrinnt mir irgendwie so durch die Finger. Also, wenn ich was nicht weiß, dann gehe ich erstmal zum Duden und schaue, was die so versuchen, die Sache in den Griff zu kriegen. Und die schlauen Köpfe dahinter haben gesagt, Glaube ist gefühlsmäßige, nicht von Beweisen oder Fakten oder ähnliches bestimmte, unbedingte Gewissheit, Überzeugung. Nun bin ich so einer, ich hole mir gerne auch noch so eine Zweitmeinung ein und dann bediene ich mich bei Google und stelle fest, Google ist mehr als nur eine Suchmaschine, sondern inzwischen definieren sie auch. Und sie sagen, Glaube ist eine feste Überzeugung, die nicht auf Fakten oder Beweisen, sondern auf dem Gefühl beruht. Übereinstimmung ist, es ist eine gefühlsmäßige Überzeugung, was auch immer das dann ist. Aber das haben die Leute auf dem Video ja auch ganz intuitiv gesagt. Ich habe das Gefühl, dass es da irgendetwas geben muss. Ich habe etwas, was mich beschäftigt. Es muss etwas geben. Das kann doch nicht alles sein. Das ist eigentlich eine Emotion, die mich hin und her reißt. Aber ist das, was Christen meinen, wenn sie von Glauben sprechen? Was ist Glaube? Natürlich ist es immer sinnvoll, bei Glaubensangelegenheiten mal in die Bibel reinzuschauen. Und da möchte ich die Bemerkung machen, die Bibel ist übrigens nicht ein Buch des Gefühls. Da, ja, wir haben da Poesie drin, das sind Geschichte, das weckt in uns Gefühle hervor, aber es war nicht so, dass jemand sich hingesetzt hat und gesagt hat, oh, ich bin überwältigt und schreibe jetzt einfach mal einen Roman. Nein, das ist tatsächlich so, dass der Inhalt der Bibel in großen Teilen selbst mit wissenschaftlichen Methoden auf Fakten zurückzuführen ist. Zum Beispiel, dass Jesus wirklich lebte, das ist in der historischen Forschung Konsens. Okay, wie begegnet Glaube uns also in der Bibel? Nun zunächst in Altgriechisch, denn das ist die Sprache des Neuen Testaments. Und wenn wir uns das deutsche Wort Glaube oder Glauben anschauen, müssen wir feststellen, dass es im Griechischen für dieses Wort zwei Begriffe gibt, die beide mit demselben deutschen Wort übersetzt werden können. Und diese Worte sollten wir uns mal anschauen. Das erste Wort, nomizo. Und ich nehme hier ganz bewusst die Verben. Nomizo bedeutet etwas als verbindlich anerkennen, glauben, für wahr halten, meinen. Nomizo, das dazugehörige Nomen ist Nomos, das Gesetz. Und wenn man es mal versucht herzuleiten, bedeutet es, sich gemäß des Gesetzes zu verhalten, das Gesetz als verbindlich anzuerkennen, meine Handlung darauf auszurichten. Und dann gibt es das deutsche Fremdwort normieren, das schwingt da auch irgendwie mit, also etwas zu definieren, was so sein soll. Und gemäß dieser Norm verhalte ich mich, gemäß dieser Norm muss etwas gemacht werden. Das ist der Sollzustand, das halte ich für wahr, das meine ich, ist richtig. Nomizo. Das entspricht ja auch unserem landläufigen Gebrauch des deutschen Begriffs. Ich meine, ich denke, ich glaube, das sollte so sein. Und dann haben wir den zweiten, pisteuo. Glauben, Vertrauen, Gehorchen. Das dazugehörige Nomen pistis bedeutet ganz schlicht Vertrauen. Die Frage ist nun, welcher Begriff wird in der Bibel verwendet? Welchen verwendet Jesus? Das Wort nomizo begegnet uns im Neuen Testament äußerst selten. Und wenn Jesus etwas zum Glauben sagt und dazu ermutigt oder ermahnt, verwendet er immer pisteuo. Was ist also Glaube? Glaube ist eben nicht die gefühlsbedingte Vermutung, dass es da noch irgendetwas gibt. Glaube ist auch nicht das dogmatische Fürwahrhalten von Lehren, das als richtig Anerkennen von Glaubenssätzen. Das ist nicht eine Checkliste, die ich abarbeiten muss, die ich erfüllen muss. Und wenn das alles geklärt ist, dann ist mein Glaube richtig. Und wenn nicht, dann ist er falsch. Der Glaube, den die Bibel meint, das ist ein Vertrauen gegenüber Gott. Das setzt natürlich die Existenz Gottes voraus. Und es setzt auch voraus, dass ich für wahr halte, dass Gott existiert. Also er muss existieren und ich muss es für wahr halten. Das ist richtig. Aber christlicher Glaube bleibt dort nicht stehen. Und so kommen wir weg von dem Glauben, der anstrengend ist und irgendwie geglaubt werden muss. Und wir kommen zu dem biblischen Verständnis, dass ich mich in die Arme Gottes fallen lassen kann. Die Frage ist, bleibe ich da sitzen? Nomizo-Glaube fordert von mir und Pisteo-Glaube holt mich ab, wo ich bin und ich darf mich erstmal fallen lassen. Und tatsächlich ist es so, fast überall im Neuen Testament, wo das Wort Glaube oder Glauben vorkommt, in der deutschen Bibel, kannst du genauso legitim mit dem Wort Vertrauen übersetzen. Ein Beispiel dafür möchte ich anhand der wahrscheinlich bekanntesten Definition von Glaube, denn sie steht in der Bibel. Hebräer 11. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wenn wir jetzt ganz viel Zeit hätten, würde ich da mal drauf eingehen. Wir würden das von verschiedenen Seiten beleuchten. Dann könnte man gucken, was ist das? Die Zeit haben wir aber nicht. Mir geht es aber um Folgendes. Das Wort, was verwendet wird, pisteuo. Und so kann ich übersetzen, Vertrauen aber ist, Doppelpunkt, feststehen in dem, was man erhofft, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Als ich im Studium hierauf aufmerksam geworden bin, hat es mir die Augen geöffnet. Und deswegen möchte ich nochmal hier ein paar Bemerkungen dazu machen, was es genau bedeutet, wenn wir von Pistero sprechen. Denn wir haben es hier mit einem Bedeutungsraum zu tun. Vertrauen, Glauben, Gehorchen. Bedeutungsraum ist etwas, das uns nicht nur in der griechischen Sprache, sondern fast in jeder Sprache begegnet und beim Übersetzen immer Schwierigkeiten aufwirft. Und ich möchte ein kurzes Beispiel geben im Deutschen. Bedeutungsraum heißt, es gibt Facetten, die mitschwingen, alle gleichzeitig mit einem Wort verbunden. Und so kann ich sagen, sachlich bedeuten zwei Worte dasselbe. Ich kann sagen, ich bin ein Führer. Oder ich kann sagen, ich bin ein Leiter. Und sachlich ist beides richtig. Es ist beides zutreffend. Aber bei jedem Begriff schwingt etwas ganz anderes mit. Und so wäre es auch hier eine Verkürzung, wenn wir Pisteo nur auf Vertrauen beschränken würden. Pisteo-Glaube, das habe ich schon gesagt, das holt mich da ab, wo ich bin und das lädt mich ein. Aber Glaube will nicht stehen bleiben. Glaube ist eine Reise, eine Bewegung. Bleibe ich auf der Bank sitzen? Lasse ich mich fallen? Liege ich dann da und bin ein lebendiger Toter, weil er sich nicht mehr bewegt? Vertrauen muss wachsen. Das ist ein Prozess. Und wenn ich mich also heute aufmache, Gott zu vertrauen, dann macht das etwas mit mir. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich mich freiwillig auf Gott einlasse. Und das verändert mich. Ich beginne also Gott zu vertrauen. Ich beginne Jesus zu vertrauen. Gott selbst als Mensch geworden und der redet und das wurde aufgeschrieben. Ich beginne Jesus zu vertrauen. Und weil ich ihm vertraue, beginne ich auch zu vertrauen, dass das, was er sagt, der Wahrheit entspricht. Ich beginne seinen Worten Glauben zu schenken. Und weil ich beginne seinen Worten Glauben zu schenken, werde ich auch dazu bereit, ihm vertrauensvoll zu gehorchen. Nicht, weil ich muss. Niemand muss Gott gehorchen. Niemand. Wann war das letzte Mal, dass Gott dich gezwungen hat, in den Gottesdienst zu kommen? Nicht. Aber ich glaube, die Folgen von Ungehorsam gegenüber Gott ziehen oft in irgendeiner Form Leid hinter sich her. Egoismus und Gier führen zu einer Finanzkrise, Kriege, Mord, kaputte Familien, Schmerzen. Ich meine, das kennen wir doch alle. Zu Genüge. Pisteo meint also keinen billigen Glauben. Er holt dich ab, wo du stehst und möchte mit dir einen Weg gehen. Was ist also Glauben? Es ist Glauben, das Vertrauen und vertrauender Gehorsam gegenüber Gott. Und heute haben wir Pfingsten. An Pfingsten kommt noch etwas dazu, und zwar die Kraftausstattung des Heiligen Geistes. Das bedeutet, wir sind nicht mit unserem Glauben alleine gelassen, sondern wir haben Hilfe. Bevor Jesus in den Himmel fährt, sagt er zu seinen Jüngern, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und dann berichtet die Apostelgeschichte davon, dass an Pfingsten genau das passiert, was Jesus den Apostel versprochen hatte. Die Jünger wurden vom Heiligen Geist durchdrungen, mit Kraft erfüllt und haben Zeichen und Wunder getan, so wie Jesus es zuvor getan hatte. Eine Pfingstgeschichte, die mich in dem Zusammenhang packt, da möchte ich euch gerne mit hineinnehmen. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr, zur Zeit des Nachmittaggebets, gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt aus gelähmt war, zum Tor des Tempels, das die Schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Paulus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte zu ihm, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf, er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich auch nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn an der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Und als die Leute begriffen, dass der, der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der gewöhnlich an der schönen Pforte sitzt, waren sie außer sich vor Staunen und über das, was mit ihm geschehen war. Der Geheilte wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite, und als die Apostel in das sogenannte Salomo-Halle gingen, strömte das ganze Volk in heller Aufregung dort zusammen. Da nahm Petrus die Gelegenheit wahr, wandte sich der Menge zu und sagte: Ihr Leute von Israel, was seid ihr so überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann? Ja, was für eine dumme Frage. Die Menschen waren damals nicht dümmer als wir heute. Die wussten ganz genau, dass es sowas nicht gibt, dass sowas eigentlich unmöglich ist. Und auf einmal hatten sie aber das Unmögliche vor ihrer Nase und deshalb sind sie verstört und gleichzeitig begeistert. Petrus fragt weiter: Warum staunt ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft und unserer Frömmigkeit zustande gebracht? Nein, der Gott unserer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, hat Jesus, seinen Bevollmächtigten, durch dieses Wunder verherrlicht. Der Name von Jesus hat diesen Mann geheilt. Und ihr wisst alle, wie krank er war. Vor euren eigenen Augen hat der Glaube an den Namen von Jesus diese Heilung bewirkt. Vielleicht klingt diese Geschichte für euch irgendwie wie Tausend und eine Nacht. Ich meine, von Jesus erwartet man ja solche Storys, aber ganz im Ernst, muss man über die Jünger sowas auch erzählen? Ich möchte euch ein bisschen über mich erzählen. Ich bin als Baby evangelisch getauft worden, bin dann biografiebedingt in den USA in einer Pfingstgemeinde groß geworden, war dann später in Deutschland in einer freien charismatischen Gemeinde in Wiesbaden. Und bevor ich dann über das Studium den Weg in die evangelische Kirche, manche würden sagen, zurückgefunden habe. Bisher waren das alles Gemeinden, die gerne von der Allgemeinheit in die fundamentalistische Ecke gedrängt werden. Und das gehört zu meiner Identität dazu. Und in diesem Kontext war es recht normal, zum Beispiel für Kranke zu beten. Ich habe das also oft gesehen und auch selber oft gemacht und habe erlebt, nicht am laufenden Band, aber doch immer mal wieder, dass Gott tatsächlich Heilung geschenkt hat. Ich selber hatte vor circa 10 Jahren die Diagnose Hyperparathyroidismus. Eine Überfunktion der Nebenschilddrüse, was das Parathormon ins Blut vermehrt ausschüttet, was verhindert, dass die Knochen Kalzium aufnehmen können und im fortgeschrittenen Stadium zum Tod führen kann. Es ist behandelbar, aber nicht heilbar. Und für mich war das absolute Krise. Eine bedrückende Situation. Und wir als Familie haben zu Gott gefleht. Unter Tränen, unter Schreien, unter Verzweiflung. Und wir durften erleben, dass er uns erhört hat. Der Tremor, den ich hatte, der überhaupt die Untersuchung eingeleitet hatte, war innerhalb von ein paar Tagen weg. Ich ging also wieder ins Krankenhaus, der Befund war schon gesichert. Dann wurde wieder alles von vorne gemacht. Neurologische Untersuchung, Belastungs-EKG, Schweißtest, Blutbild, alles. Und ärztlich dokumentiert, ich bin heute gesund. Das ist nicht mein Verdienst, sondern Gnade Gottes. Ich selber habe erlebt, wie jemand, für den ich betete, spontane Besserung erlebt hat. Ich erinnere mich noch gut an den Abend, ich hatte einen Freund eingeladen und auf einmal rannte der aufs Klo und war dann erstmal länger weg. Als er zurückkam, kam er direkt und hat sich dann irgendwie so auf den Boden gelegt. Und ich habe gesagt, was ist denn los? Naja, Magen-Darm. Und hat gerade tierische Schmerzen. Ich habe gedacht, super, der Abend ist ruiniert. Habe ich gedacht, theoretisch könnte man ja beten. Zum Glück war der Christ, weil das war der einzige Grund, warum ich mich habe überwunden, überhaupt zu fragen, sollen wir es mal probieren? Er hat gesagt, ja, dann habe ich das da einfach mal gemacht wie Petrus in der Geschichte. Ich habe gesagt, im Namen Jesu Christi aus Nazareth, Magenschmerzen verschwindet. Was ich sonst noch gesagt habe, weiß ich nicht mehr. Und dann habe ich so vorsichtig gefragt, naja, ist jetzt was? Oder sagte erstmal nichts, er stand langsam auf, führte so seinen Magen, hat sich mal gebückt, hat immer noch nichts gesagt. Ich habe gesagt, was ist denn jetzt? Fing er an zu springen und hat gemeint, naja, also ich glaube das ehrlich gesagt nicht, weil das, was ich eben gefühlt habe, ist weg. Und ich habe gedacht, vielleicht kommt das durch das Springen wieder und dann weiß ich, dass es doch noch da ist und dass ich mir was eingebildet habe. Und also er konnte das auch nicht so fassen, ich war total überrascht. Aber der Abend war nicht gelaufen. Und er war dann auch nicht mehr krank. Der Name von Jesus hat diesen Mann geheilt. Vor euren eigenen Augen hat der Glaube an den Namen von Jesus diese Heilung bewirkt. Ihr dürft raten, welches Wort da steht. Pisteo. Wenn ich also von dieser Verheißung der Kraft des Heiligen Geistes lese, an Pfingsten wieder neu höre, die uns dazu befähigt, seine Zeugen zu sein, dann ist es für mich etwas ganz Konkretes. Ich merke, dass es diese Erfahrungen des Heiligen Geistes sind, die übrigens nicht spektakulär sein müssen, die einen solchen Text, eine solche Geschichte für mich glaubwürdig machen und mir helfen, Glauben zu vertrauen und Vertrauen zu gehorchen. Ihr Lieben, ich bin davon überzeugt, Gott möchte mit uns die Apostelgeschichte weiterschreiben. Und dafür braucht er Leute, die bereit sind, Pisteo Glauben zu haben. Menschen, die sich nach ihm ausstrecken, sich von ihm, vom Geist Gottes füllen lassen und ihm vertrauen. Kindlich glauben. Aber was ist kindlicher Glaube? Jesus sagt, ihr werdet die gleichen Dinge tun wie ich. Kindlicher Glaube sagt, okay, wo sind die Gelähmten, für die ich beten kann? Okay, und wenn wir nicht genug Glauben für einen Gelähmten haben, dann zumindest, wo sind die, die eine Erkältung haben, damit ich für sie beten kann? Im Wissen, dass du es nicht kannst, aber im gehorsamen Vertrauen, dass der Geist dich dazu ermächtigen kann. Was ist Glaube? Glaube ist nicht das dogmatische Fürwahrhalten von Lehren, das als richtig Anerkennen von Glaubenssätzen. Glaube ist, wenn ich Gott als Gott anerkenne und mich dazu entschließe, ihm zu vertrauen. Glaube ist nicht die Abwesenheit von Zweifel. Es ist die Bereitschaft, sich seinen Zweifeln zu stellen und trotzdem zu beten, trotzdem zu suchen, sich trotzdem nach Gott auszustrecken. Obwohl ich meine Fragen habe, und die habe auch ich. Ich verneine meine Fragen nicht, sondern ich nehme meine Fragen sehr ernst und bringe sie zu dem, der die Antworten hat. Und trotzdem habe ich nicht alle Antworten. Ganz konkret, ja, wie ist die Frage mit dem Leid? Warum lässt Gott das alles zu, obwohl er die Macht hätte, es zu verhindern? Die ganzen Kriege, Kreuzzüge, den Holocaust, die Verfolgung von Minderheiten, ja sogar die Verfolgung von Christen oder der Mord an einem kleinen Kind. Warum? Ich weiß es nicht. Aber ich lese in der Bibel, dass mein Gott gut ist. Dass er barmherzig und gnädig, treu und wahrhaftig, gütig und liebevoll, langsam zum Zorn und groß an Gnade ist. Das ist mein Gott. Und darauf vertraue ich, sodass ich eine abschließende Antwort zu jeder Frage eben nicht haben muss. Weil ich vertraue, dass Gott gut ist und es richtig macht, auch wenn ich es nicht begreife. Und ich werde so vieles nicht begreifen. Und die Frage, die sich heute Morgen stellt, bist du bereit, Gott zu vertrauen? Willst du so eine Glaubensreise wagen? Jesus ist auf die Welt gekommen, um dich genau dazu einzuladen. Um uns, die wir als Menschen chronisch dazu neigen, unser eigenes Ding zu machen und dabei Gott zu verletzen, trotzdem in eine Beziehung zu ihm einzuladen. Und wenn du merkst, dass du dies willst, dann möchte ich dich gleich einladen, innerlich das Gebet, was ich sprechen werde, dein eigenes Gebet zu machen. Vielleicht bist du aber auch schon längst auf der Glaubensreise und merkst, dass du mehr vom Heiligen Geist in deinem Leben brauchst, weil es dir schwerfällt, kindlich zu glauben. Vielleicht vermisst du auch einfach die Kraftausstattung des Heiligen Geistes in deinem Leben. Da möchte ich auch dich einladen, Gott dies innerlich auszudrücken. Ich lade euch ein, mitzubeten. Jesus Christus, ich merke, dass du an meinem Herz ziehst Und ich entscheide mich jetzt, dir zu vertrauen. Bitte vergib mir, wo ich Schuld auf mich geladen habe, indem ich mein eigenes Ding gemacht habe und nicht nach dir gefragt habe. Aber jetzt frage ich nach dir und ich möchte dich kennenlernen und dir mein ganzes Leben anvertrauen. Bitte hilf mir, dir immer besser vertrauend gehorchen zu können. Und himmlischer Vater, ich bitte dich, dass du mich jetzt mit deinem Geist erfüllst, damit ich nicht mit meinem Glauben alleine dastehe, sondern deine Unterstützung erlebe. Ja, Heiliger Geist, wir als Gemeinde brauchen dich, wir brauchen deine Kraftausstattung, damit wir dich glaubwürdig bezeugen können, dass du lebst. Und wir laden dich daher ein. Komm, Heiliger Geist. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt jede Person anrührt, die dieses innere Bedürfnis hat, mehr von dir, deine Fülle zu erleben, dich in deiner Kraft zu erleben. Erfülle uns jetzt mit deiner Gegenwart von Kopf bis Fuß, mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, mit deinem Trost und auch mit deiner Kühnheit. Verändere uns und verändere unseren Glauben. Nun möchte ich das noch kurz tun, was damals Petrus auch gemacht hat. Im Namen Jesu Christi von Nazareth konfrontiere ich jede Krankheit in diesem Raum mit der Heilungskraft Jesu Christi und sage, Krankheit, du musst jetzt gehen. Ich spreche göttliche Ordnung aus über jeden Einzelnen hier. Ohren, öffnet euch wieder, werdet hören. Augen, werdet wieder gesund und sehend, kommt in die Schöpfungsordnung zurück. Im Namen Jesu Christi spreche ich, Schmerzen jeglicher Art, verflüchtigt euch. Auch Herzschmerz, Depression, hebe dich hinweg in Jesu Namen. Heiliger Geist, hier sind wir.